Stell dir vor, du bist ein Student. Und am ersten Tag in deinem Studium besuchst du eine sehr schwierige Vorlesung. Und die wird normalerweise von einem sehr strengen und anspruchsvollen Professor gehalten. Doch zu deiner Überraschung und zu der Überraschung aller deiner Studenten gibt es in diesem Semester einen neuen Professor und er hat einen neuen, innovativen Lehransatz mitgebracht. Es gibt keinen Lehrplan. Es gibt keine Lehrbücher, es gibt keine Lektüre, die man lesen muss. Du musst keine Referate halten, es gibt keine Tests und vor allem es gibt keine Abschlussprüfung. Der Unterricht besteht ausschließlich aus Präsentationen von den Studierenden und die müssen nichts anderes machen, wie darlegen, wie sie sich mit dem Kursmaterial fühlen, was sie über das Thema wissen und so weiter. Alle Studenten, die teilnehmen an diesem Kurs, die bekommen eine 1. Es wird ihnen versprochen. Denn Noten, sagt der Professor, sie erzeugen irgendwie einen künstlichen Druck. Das ist unnötiger Stress im Studium, man hat schon sowieso so viel. Außerdem wirkt es sich auf unser Selbstwertgefühl aus negativ. Und wenn wir das alles so hören, dann klingt das nach einem Traumszenario. Stell dir vor, wie viel freie Zeit du auf einmal als Student hast. Dein Terminkalender wird auf einmal viel freier und vielleicht wäre es deine einzige 1 in deiner ganzen Schulzeit. Aber als das Ende von diesem Kurs naht, merkst du, wie dieser scheinbare Segen über diese leichte 1 ein vielleicht doch noch größerer Fehler sein könnte. Denn der Kurs, den du danach belegen musst, der baut darauf auf, diesen erfolgreich abzuschließen. Die Position in einem zukünftigen Job könnte kritisch für dich sein, weil du aufgrund deiner fehlenden Kenntnisse in diesen Grundlagen sehr große Fehler machst. Im Nachhinein würdest du dir vielleicht wünschen, dass dein neuer Professor weniger Zeit damit verwendet hätte, sich über dein Wohlbefinden zu sorgen und viel mehr Zeit damit verbracht hätte, dir das Material beizubringen. Es wäre für dich persönlich besser, es wäre für deine Zukunft besser, für die Klienten, Patienten, Mitarbeiter und Kunden, die du in deinem späteren Job bedienst. Und du könntest zu der Überzeugung kommen, dass du in Wirklichkeit das Opfer dieses pädagogischen Verhaltens von einem Professor warst. Der Professor hat versagt, dich als Student zu unterweisen. Und in unserem heutigen Predigttext wirft Gott den Priestern Israels, die zur Zeit Malachis gelebt haben, genau dieses Versagen vor. Gott hatte den Priestern zwei Aufgaben gegeben. Die erste Aufgabe war die Verwaltung des Gottesdienstes. Sie waren dafür zuständig, die Opfergaben Gott darzubringen. Und der zweite Aufgabenbereich war die Lehre des Gesetzes Gottes. Sie waren dazu befähigt und ausgerüstet, das Wort Gottes dem Volk zu unterweisen und sie zu belehren. Und Gott tadelt die Priester für ihr Versagen in diesen beiden Bereichen. Und dieser Abschnitt, den wir heute anschauen werden, er knüpft an den vorangegangenen Abschnitt an, den wir uns das letzte Mal angeschaut haben. Zuvor hatte Gott den Gottesdienst Israels angeklagt. Sowohl die Priester als auch das Volk selber hat sich daran schuldig gemacht. Du kannst es vorher in Malachi lesen, dass das Volk kranke Tiere, die den Abfall sozusagen, den sie nicht haben wollten, den Priester gegeben hat und sie sollten es Gott opfern und sie haben diese Tiere Gott geopfert. Aber unser zweiter Teil dieser Anklage konzentriert sich speziell auf das Versagen der Priester im Lehrdienst. Wir werden gemeinsam Malachi lesen. Schlag mit mir gemeinsam auf Malachi Kapitel 2 und werden die Verse 1 bis 9 lesen. Malachi 2, die Verse 1 bis 9. Es ist die Seite 1048 in unserer Gemeindebibel. Und bevor wir es lesen und solange du es aufschlägst, möchte ich es ganz kurz untergliedern. Wir finden in den Versen 1 bis 3, wie Gott die Priester warnt, also warnt, dass sie versagt haben, ihrer Verantwortung nicht nachzugehen. Wir finden in den Versen 4 bis 7 in unserem Predigttext das ideale Lehramt eines Priesters nach dem Bild Gottes. Und wir finden in den Versen 8 bis 9 die tatsächliche Praxis der Priester, dass sie versagt haben. Lest mit mir gemeinsam aus dem Wort Gottes Malachi 2, die Verse 1 bis 9. Hier spricht Gott zu seinem Volk, zu den Priestern. Und nun, ihr Priester, dieses Gebot gilt euch. Wenn ihr nicht hören wollt und ihr es euch nicht zu Herzen nehmt, meinem Namen die Ehre zu geben, spricht der Herr der Herrscharen, so schleudere ich euch den Fluch gegen euch und verfluche eure Segenssprüche. Und ich habe sie auch schon verflucht, denn ihr nehmt es nicht zu Herzen. Siehe, ich schelte euch den Saat und will euch Kot ins Angesicht streuen, den Kot eurer Feste, man wird euch zu ihm hintragen. Und ihr sollt erkennen, dass ich euch dieses Gebot gesandt habe, damit mein Bund mit Levi bestehe, spricht der Herr der Herrscharen. Mein Bund mit ihm war Leben und Friede, und ich verlieh ihm beides, damit er mich fürchtete, und er fürchtete mich auch und hatte Ehrfurcht vor meinem Namen. Das Gesetz der Wahrheit war in seinem Mund, und nichts Verkehrtes wurde auf seinen Lippen gefunden. Er wandelte mit mir in Frieden und Aufrichtigkeit, und viele brachte er zur Umkehr von der Missetat. Denn die Lippen des Priesters sollen die Erkenntnis bewahren, und aus seinem Mund soll man das Gesetz erfragen, denn er ist ein Bote des Herrn der Herrscharen. Vers 8. Ihr aber seid von dem Weg abgewichen. Ihr seid schuld, dass viele im Gesetz zu Fall gekommen sind. Ihr habt den Bund mit Levi missbraucht, spricht der Herr der Herrscharen. Darum habe auch ich euch beim ganzen Volk verächtlich und unwert gemacht, weil ihr meine Wege nicht bewahrt, sondern bei Anwendung des Gesetzes die Person anseht. Soweit Gottes heiliges und unfehlbares Wort. Wir haben schon das letzte Mal gesehen, dass Gott durch den Propheten Malachi zu seinem Volk spricht. Dass er vor allem ihr Verhalten anspricht und ihre Aufgabe, die sie als Priester nachgehen oder nachgegangen sind, und das Volk, das ihnen die Brandopfer gegeben hat, dass sie sich versündigt oder dass sie gesündigt haben gegen den heiligen Gott. Die Priester haben versagt, die Opfergaben Gott darzubringen, das Volk darin zu unterweisen in dem Gesetz Gottes. Das letzte Mal war der Schwerpunkt die Anbetung in der Opfergabe. In diesem Predigttext sehen wir nun die Ermahnung der Priester, aber diesmal im Schwerpunkt der Verkündigung des Wortes Gottes. Und das Predigtthema habe ich mit einer Frage formuliert: Bist du ein treuer Priester Gottes? Und wir werden auch an die Hand dieser Bibelstelle sehen, wer Priester sind und was es bedeutet, ein treuer Priester Gottes zu sein. Bist du ein treuer Priester Gottes? Der erste Punkt, den uns der Autor hier gibt, ist Gottes Warnung an die Priester, ihn zu fürchten. Gottes Warnung an Priester, ihn zu fürchten. Es kommt sehr, sehr selten vor, dass das geistliche Leben einer Gemeinde höher ist als das ihrer geistlichen Leiter. Wir sehen das, wenn wir um uns herumschauen, in fast jedem Bereich können wir das feststellen. Wenn wir uns zum Beispiel die Schule anschauen, wir sehen die Lehrer und die Schüler. Und meistens ist es so, dass die Schüler nicht schlauer sind als die Lehrer. Deswegen gehen die Schüler ja zur Schule. Wenn aber der Lehrer nicht in der Lage ist oder nicht schlau genug ist, wie seine Schüler, dann hat es schlimme Auswirkungen auf die ganze Klasse, die vor ihm sitzt. Und genau das beobachten wir auch in Malachi. Das geistliche Leben der Führer Israels war eigentlich am Tiefpunkt angelangt. Sie haben alles akzeptiert, jede Opfergabe, die ihnen gebracht worden ist, alles, was die Menschen ihnen dargebracht haben. Und wir lesen es in unserem Text, sie haben die Person angesehen. Und dieser geistliche Niedergang der Priester hat sich auf das Volk Gottes ausgewirkt und die Auswirkung war katastrophal. Gottes Aufforderung, hier in diesem Predigttext ihn anzubeten und seine Warnung über sein Gericht gilt in allererster Linie den geistlichen Führern der Gemeinde. Und vielleicht erinnerst du dich an die Erklärung, die ich das letzte Mal gemacht habe in der Predigt. Da haben wir gesehen, was ein Priester ist. Ein Priester im Alten Testament, ich möchte es nur mal kurz zusammenfassen, war eine Gruppe von Männern, die speziell für diese Aufgabe ausgewählt worden sind. Und diese Männer, sie waren als Mittler eingesetzt worden zwischen den Menschen, dem Volk Gottes und dem Heiligen Gott selbst. Und diese Gruppe von Männern, sie stammt aus dem Stamm Levi. Also nicht der ganze Stamm, sondern auch nur die speziellen ausgewählten Männer waren Priester und Mittler zwischen Gott und seinem Volk. Der Rest vom Stamm Levi, sie haben gedient an der Stiftshütte und am allem drumherum, haben dafür Ordnung gesorgt. Die Priester waren im Alten Testament das Mittel, durch das Israel die Möglichkeit hatte, seinen Gott zu kennen und so in Liebe und Frieden zu leben. Wurde eine Sünde begangen unter dem Volk Gottes, so kam die Person oder die Familie mit einer Opfergabe, mit einer Sündopfergabe zu den Priestern und sie haben dieses meistens ein Tier, ein makelloses Tier, nur ein Jahr alt und viele weitere Einschränkungen finden wir im Alten Testament, wurde dann vorbereitet zur Sündopfergabe und zwar vom Priester, der dann dieses Opfer Gott dargebracht hat. Und durch dieses Bild der Sündopfergabe wurde Versöhnung bewirkt, also dargestellt. Aber wie das letzte Mal erwähnt, gibt es heute keine Tieropfer mehr. Wir haben niemanden, der hier dasteht auf dem Altar und wir müssen ihm ein Tier bringen und er bereitet es vor und schlachtet es für uns. Wir wissen aus dem Neuen Testament, dass das wahre Opfer unseres Herrn Jesus Christus am Kreuz ein für alle Mal dargebracht, völlig ausreichend ist. Das lesen wir, oder das haben wir heute in der Schriftlesung gelesen, Hebräer 9, die Verse 25 bis 28 machen das deutlich. Und auch der Apostel Petrus schreibt in seinem ersten Brief, er schreibt dort im Kapitel 2, Vers 9, dass wir als Christen ein königliches Priestertum sind, ein auserwähltes Geschlecht. Doch leider gibt es Menschen, die diese Bibelstelle nehmen vom ersten Petrusbrief und sie sagen, dass es in der Gemeinde keine geistlichen Leiter mehr gibt, weil jeder ein Priester ist. Jeder kann in der Gemeinde machen, was er für biblisch richtig hält. Doch das widerspricht der Bibel. Petrus sagt in seinem Brief nicht, dass es keine geistlichen Leiter mehr gibt. Petrus spricht in seinem Brief, besonders in diesem Abschnitt, von dem Zustand eines Christen vor Gott. Die Bibel macht immer noch den Unterschied, dass es Christen gibt und dass diese Christen geistliche Leiter von Gott bekommen haben als ihre Führer. Wir lesen das zum Beispiel in Hebräer 13, Vers 17, sonst würde diese Bibelstelle nämlich keinen Sinn ergeben, wenn wir keine geistlichen Leiter mehr hätten. Im Hebräerbrief steht nämlich, 13, Vers 17 steht, gehorcht euren Führern und fügt euch ihnen, denn sie wachen über eure Seele als solche, die einmal Rechenschaft ablegen werden, damit sie das mit Freuden tun und nicht mit Seufzen, denn das wäre nicht gut für euch. Wir haben also geistliche Leiter, die Gott uns gegeben hat. Doch das bedeutet nicht, dass diese geistlichen Führer jetzt ein Mittler zwischen Gott und uns sind. Und das macht der Apostel Paulus im 1. Timotheusbrief klar. Dort schreibt er im 1. Timotheusbrief 2, Vers 5, dass es nur einen Mittler gibt zwischen Gott und den Menschen, nämlich Jesus Christus. Und vielleicht fragst du dich, wie kann es sein? Wie kann es sein, dass wir in unserem Predigttext Malachi 2, 1 bis 9, dass dieser besonders an die geistlichen Leiter gerichtet ist, obwohl Malachi in den Versen 6 bis 14, obwohl ich die Anwendung gemacht habe, das letzte Mal in meiner Predigt, Malachi 1, 6 bis 14, dass es auch allen Christen gilt, dass sie Priester sind und Gott in richtiger Weise anbeten sollen. Wenn wir diese beiden Stellen anschauen, dann finden wir, wie ich einleitend gesagt habe, ein ganzes Thema. Es ist ein einziges Thema. Es geht um Gottes Anklage an die Priester seines Volkes. Und wenn wir diese Anklage runterbrechen oder einteilen, dann sehen wir eben zum einen in dem letzten Abschnitt die falsche Anbetung der Priester und vom Volk Gottes. Und wir wissen, dass jeder Christ aus dem Neuen Testament und aus der Bibel ein Anbeter Gottes ist. Das macht die Bibel deutlich. Jesus selbst sagt zu der Frau am Brunnen, in Johannes 4, Vers 24 sagt er, Gott ist Geist und die ihn anbeten, müssen ihn im Geist und in der Wahrheit anbeten. Und hier wird keine Begrenzung auf die geistlichen Leiter gemacht, sondern jeder Christ soll Gott im Geist und in der Wahrheit anbeten. Und so wurde der erste Abschnitt, der sich um die Anbetung kümmert, so habe ich ihn angewandt auf uns als Christen. Natürlich sind die geistlichen Leiter auch im Gottesdienst verantwortlich für die Anbetung, für den Ablauf, für die einzelnen Elemente des Gottesdienstes. Aber wir als Christen müssen Gott anbeten, jeder von uns, in seinem persönlichen Leben. Doch im zweiten Abschnitt, den Abschnitt, den wir heute vor uns haben, da geht es im Speziellen um die Verkündigung vom Wort Gottes. Und das sehen wir in den Versen 6 bis 7. Schau mit mir gemeinsam rein. Malachi 2, die Verse 6 bis 7, was da steht. Da sagt Gott durch seinen Propheten, das Gesetz der Wahrheit war in seinem Mund. Er spricht von dem Bund, den er mit Levi geschlossen hat. Das Gesetz der Wahrheit war in seinem Mund und nichts Verkehrtes wurde auf seinen Lippen gefunden. Er wandelte mit mir in Frieden und Aufrichtigkeit und viele brachte er zur Umkehr von der Missetat. Denn die Lippen des Priesters sollen ja Kenntnis bewahren und aus seinem Mund soll man das Gesetz erfragen, denn er ist ein Bote des Herrn der Herrscharen. Wenn also dieser Abschnitt, den wir heute anschauen, in erster Linie den geistlichen Leitern dient, dann müssen wir uns natürlich die Frage stellen, wer sind die geistlichen Leiter in einer Gemeinde? Und die Antwort ist einfach, es sind unsere Ältesten. Es sind die Ältesten, die geistlichen Leiter einer Gemeinde sind. Gott richtet sich in allererster Linie an die Ältesten, weil sie das Volk Gottes hinsichtlich ihrer Hingabe an Gott anführen sollen. Die Bibelstelle im Hebräerbrief unterstützt auch, dass die geistlichen Leiter in besonderer Weise Rechenschaft ablegen werden vor Gott. Die geistlichen Leiter in einer Gemeinde sind ein Vorbild für die Gemeinde. Und deswegen sagte auch der schottische Pfarrer Robert Murray McShane, er sagte einst, was meine Gemeinde am dringendsten braucht, ist meine persönliche Heiligkeit. Das waren seine Worte. Wir dürfen also als Gemeinde sicher sein, dass biblische, geistliche Leiter ein Geschenk Gottes sind und ein Segen für uns als Gemeinde. Und wir dürfen und müssen für unsere geistlichen Leiter beten. Das macht die Schrift klar. Denn sie haben die Verantwortung, den Dienst an unserer Seele und sie leiten die Gemeinde als Ganzes vor Gott. Und für all diese Aufgaben wenn sie sich vor Gott rechtfertigen müssen. Und ich denke, ich bin nicht der Einzige, der manchmal zugeben muss, dass unsere geistlichen Leiter uns manchmal entmutigen. Es ist ihre Heiligkeit zum einen, die uns entmutigt, weil sie es schaffen, als Menschen Gottes Wort zu studieren, so viel Zeit damit zu verbringen und sich damit zu beschäftigen und auch noch Zeit haben, um andere Bücher zu lesen. Und wir versagen nach kürzester Zeit in unserem Bibelleseplan. Es ist ihre Freude, im Gottesdienst zu sein, die uns eigentlich anstecken sollte. Doch manchmal sitzen wir einfach da und sind müde von der Woche, die hinter uns liegt und wollen so schnell wie möglich den Gottesdienst verlassen und uns zu Hause ausruhen. Doch ihre Aufgabe ist es natürlich nicht nur, uns als Gemeindemitglieder zu entmutigen und irgendwie zu demütigen. Gott gebraucht sie auch als Werkzeuge, um uns zur Buße zu führen. Denn diese Entmutigung, die sie uns manchmal bringen oder geben, führt uns dazu, Buße zu tun, zu erkennen, dass auch wir als Kinder Gottes versagt haben und uns vor Gott und vor Gott unsere Sünden bekennen können. Und sie führt uns genauso auch zur Ermutigung, dass wir uns von ihrer Freude anstecken lassen, andere Christen in der Gemeinde zu sehen. Von der Leidenschaft, die sie haben, für die Menschen ihnen auch das Wort Gottes zu bringen. Aber genauso macht auch die Bibel uns klar, dass wir nicht vergessen sollten, dass jeder von uns irgendwo ein geistlicher Leiter ist. Zum Beispiel haben wir unsere Sonntagsschulleiter, die ein Vorbild für unsere Kinder sind. Sie bereiten sich vor, ihnen biblisches Material, Geschichten und Lehren beizubringen. Und glaub mir, die Kinder schätzen es, wenn unsere Sonntagsschulleiter sich vorbereiten und in den Sonntagsschulen ihnen ein Thema beizubringen, auch wenn man es vielleicht nicht gleich auf ihren Gesichtern sieht. Eltern sind Leiter für ihre Kinder, und wenn du Zeit mit deinem Kind verbringst und ihnen das Wort Gottes, also mit ihnen das Wort Gottes betrachtest, dann wird es irgendwann mal auch ein Segen für sie sein. Wir Männer sind Leiter für unsere Frauen. Und auch wenn sie nicht immer unseren gut gemeinten und freundlichen biblischen Rat annehmen, werden sie es irgendwann mal dafür tun und dankbar sein. Darauf hoffe ich noch. Ältere Geschwister sind auch eine Art Leiter für ihre jüngeren Geschwister. Man sieht es so oft, dass die jüngeren Geschwister den Älteren einfach nur nachahmen und genau das Gleiche machen, manchmal sogar auch noch schlimmere Dinge. Aber auch da sind sie ein Vorbild für die Jüngeren. Auch wenn der Text im Besonderen an unsere Ältesten gerichtet ist und wir für sie beten sollen, sehen wir auch, dass auch wir in gewissen Bereichen Älteste sind, Leiter sind, nicht Älteste, sondern Leiter sind, in der Umgebung, in die Gott uns gesetzt hat. Und wie wir als Leiter in solchen Situationen sein sollen, das sehen wir im nächsten Punkt, denn das ist der zweite Punkt, wo uns der Autor zeigt oder ein Beispiel gibt, ein treuer Priester zu sein. Gottes Beispiel, ein treuer Priester zu sein, ist der zweite Punkt. In Malachi 2, Vers 4 spricht Gott von einem Bund mit Levi. Das ist eine sehr knappe Beschreibung oder Verweis auf die vielfältigen Aufgaben, die Gott eben dem Stamm Levi gegeben hat und insbesondere den Priestern. Nämlich den Priestern, die von der Abstammung von Aaron waren. Und damit wir die ganze Bibelstelle verstehen oder noch besser verstehen, müssen wir uns darüber Gedanken machen, was haben die Priester zur Zeit Moses gemacht? Wir müssen uns das anschauen. Und viele Ausleger, die diesen Text anschauen, die sagen, dass der Bund, den Malachi oder den Gott hier anspricht, in Vers 5, mein Bund mit ihm war Leben und Frieden, dass er sich hier auf den Bund bezieht, den Gott mit Pinhas gemacht hat, nämlich Pinhas, den Sohn Aarons oder den Sohn Eleazars, des Sohnes Aarons. Und diese Geschichte müssen wir uns anschauen. Diese Geschichte finden wir im vierten Buch Mose in Kapitel 25. Da wird uns berichtet von eben diesem Pinhas, der ein Priester am Haus oder an der Stiftshütte ist. Doch bevor wir zu dem kommen, was Pinhas gemacht hat, möchte ich uns einmal kurz den Kontext aufzeigen, in dem wir uns befinden, wenn wir das vierte Mosebuch aufschlagen und Kapitel 25 anschauen. In Kapitel 22 sehen wir, wie der Moabiterkönig Balak zu dem Propheten, also Botschafter zu dem Propheten Bilam sendet, um das Volk Gottes zu verfluchen. Sie waren ihm einfach zu groß und überall, und er wollte es verfluchen. Und nachdem Bilam am Anfang natürlich mit ein paar Schwierigkeiten zu dem König gekommen ist, segnet er das Volk. Anstatt es zu fluchen, segnet er es. Und so sagt der König Balak zu Bilam: Ich habe dich gerufen, damit du meine Feinde verfluchst. Und siehe, du hast sie nun schon dreimal gesegnet. 4. Mose 24, Vers 10. Bilam segnet das Volk. Und wir lesen dann weiter, dass das Volk Israel sich in Sitten niederlässt und anfängt, mit den Töchtern der Moabiter Unzucht zu treiben. Das heißt, sie nehmen sich Frauen aus ihren Völkern und diese Frauen aus dem Stamm der Moabiter sind Götzendiener. Sie beten Gott nicht an und so laden sie die Männer, die sie genommen haben als Frauen ein, auch diesem Götzendienst nachzugehen. Und natürlich gehen sie dieser Einladung nach. Und so spricht Mose zum Volk in diesem Kontext: Jedermann töte seine Leute, die sich unter das Joch des Baal Peors begeben haben. Und wir lesen in 4. Mose 25 in den Versen 6 bis 8, dass Folgendes passiert, nachdem es Mose gesagt hat. Wir sehen, dass die Ältesten, die Priester, sich um den Eingang der Stiftshütte versammeln und sie trauern über ihren sündigen Zustand vom Volk Gottes und gerade über die Plage, die über das Volk herrscht. Und während diese Ältesten und die Priester weinen, läuft ein junger Mann, so lesen wir es, mit einer Midianiterin an diesen Brüdern vorbei. Er nimmt die Frau, er bringt sie in sein Zelt und Pinhas bekommt alles mit. Und so nimmt Pinhas, der Sohn Eleazars, des Sohnes Aarons, der ein Priester war, ein Speer mit sich, läuft dem jungen Mann nach und spießt den Mann und die Frau durch den Unterleib. Und beide sterben. Und wir lesen, dass dadurch die Plage von den Kindern Israels abgewehrt worden ist. Und vielleicht denkst du dir, was für eine schockierende Geschichte und warum erwähne ich es so, wenn auch Kinder zuhören. Wir können denken, dass es eine grausame Tat war. Doch lasst uns lesen, was Gott zu dieser Geschichte sagt. Ich möchte die Verse vorlesen. 4. Mose 25, Verse 10 bis 13. 4. Mose 25, 10 bis 13. Und der Herr redete zu Mose und sprach: Pinhas, der Sohn Eleazars, des Sohnes Aaron, des Priesters, hat dadurch, dass er mit meinem Eifer unter ihnen eiferte, meinen Grimm von den Kindern Israels abgewandt, sodass ich die Kinder Israels nicht vertilgt habe in meinem Eifer. Darum spricht zu ihm: Siehe, ich gewähre ihm meinen Bund des Friedens und er soll ihm und seinen Samen nach ihm der Bund eines ewigen Priestertums zufallen, dafür, dass er für seinen Gott geeifert hat und so Sühnung erwirkt hat für die Kinder Israels. Wir sehen, dass Gott durch diesen Eifer, den Pinhas hier gezeigt hat, den Bund des Friedens und des Lebens mit ihm geschlossen hat. Und jetzt ist die Frage, was für eine Einstellung, was für ein Verhalten sehen wir an Pinhas, auf den sich Gott hier in Malachi bezieht, auf diesen Bund? Wir sehen zum einen, dass Pinhas voller Ehrfurcht vor Gott war. Er hatte einen heiligen Eifer, sagt uns Gott. Er beschreibt es nämlich, dass es mit meinem Eifer unter ihm eiferte. Also es war ein heiliger Eifer, den Pinhas hatte für Gott, dass sein Name so öffentlich vor den ganzen Priestern verunehrt wird, indem der Mann sündigt mit dieser midianitischen Frau. Er hat nicht zugelassen, dass das Volk Spaß hat in ihren Sünden mit den anderen Frauen. Er wusste, dass er eine wichtige Aufgabe hatte, mit der er betraut war, und er führte diese Aufgabe aus unter den Augen Gottes. Wir sehen auch weiter in unserem Predigttext in Vers 6, sagt uns, dass die Priester damals, und damit bezieht er sich ja eben auf Pinhas, darauf bedacht waren, zuverlässige Diener des Herrn zu sein. Sie nahmen es sehr genau mit ihrer Verantwortung, das Wort Gottes zu bewahren und das Volk Gottes zu belehren. Sie achteten darauf, nicht irgendetwas Falsches zu predigen. Und obwohl sie nur eine unvollständige Bibel als in unseren Augen hatten, sie war ja noch nicht vollständig, kannten sie dieses Wort, das sie hatten von Gott. Sie waren darin vertraut und sie haben das Volk darin unterwiesen. Sie waren nicht damit beschäftigt, ihren eigenen Ideen nachzugehen. Sie waren nicht damit beschäftigt, die Menschen mit ihrer Lehre und ihren Worten zu schmeicheln und irgendeiner Mode nachzugehen, was man heute so sagt, sollen wir auch sagen. Sie waren eifrig damit beschäftigt, das Wort Gottes in aller Wahrheit und Klarheit dem Volk Gottes zu geben. Und das Letzte, was wir sehen im Verhalten von Pinhas, ist auch, dass er nicht nur gepredigt hat, das Wort Gottes, sondern auch danach gelebt hat. Es ist nämlich ein Kennzeichen der falschen Lehrer, dass sie das, was sie predigen, nicht selbst praktizieren. Und Pinhas war ein gutes Beispiel für uns, oder ist ein gutes Beispiel für uns. Und Gott konnte es hier darstellen in Malachi, dass er nach dem, was er gesagt hat, auch gelebt hat. Er war konsequent in seiner Lebensführung. Er hatte diesen brennenden Eifer für Gott und danach hat er gelebt und gehandelt. Gott mit Ehrfurcht zu begegnen, gesunde biblische Lehre weiterzugeben und ein heiliges Leben zu führen. Das sind die grundlegenden Voraussetzungen für geistliche Leiter. Das ist das Bild, das Gott uns hier gibt, ein Vorbild für jeden von uns Christen, besonders für unsere geistlichen Leiter. Die wahre Liebe zu Christus wird in dir einen Hass gegenüber deiner Sünde wecken. Du wirst in Ehrfurcht vor dem heiligen Gott Buße tun für die Sünde, die du begehst. Und du wirst die Aufgaben, die Gott dir gegeben hat, ernst nehmen. Viele machen heute den Erfolg einer Gemeinde fest, indem sie die Gottesdienstbesucher und die Mitglieder zählen. Dann wissen sie, okay, die Gemeinde ist erfolgreich. Doch das ist nicht das, was wir in der Bibel finden. Die Gemeinde Gottes ist nicht erfolgreich, wenn sie groß ist, sondern sie ist erfolgreich, wenn sie eine Auswirkung hat auf die Menschen, die sie besuchen und die sie umgeben. Deswegen dürfen die geistlichen Leiter niemals davor zurückschrecken, von der Kanzel hier über die Sünde zu predigen. Offen über sie zu sprechen und dass es ein Groll vor Gott ist. Ihr Ziel ist es nicht nur, den Frieden in der Gemeinde zu bewahren um jeden Preis, auch wenn der Frieden gut ist, sondern ihr Ziel ist es, Gottes Wort zu predigen und darauf anzusprechen. Die Gemeinde ist die Braut Christi und diese Braut sollte eine gottesfürchtige Gemeinde sein, die auf den schmalen Pfad in den Himmel geht. Wir sollten damit beschäftigt sein, alles zu tun, um viele Menschen von ihrer Sünde abzuhalten, auf ihre Sünde hinzuweisen und sie zur Buße aufzufordern. Das bedeutet aber auch, dass wenn unsere geistlichen Leiter zu dir kommen und dich ansprechen über deine Lebensführung, du nicht beleidigt sein musst, dass sie deine Sünde so direkt ansprechen. Es ist ihre Arbeit, ihre Aufgabe, die Gott ihnen gegeben hat, zu deinem Wohl und zu Wohl der Gemeinde. Sie müssen uns verwunden, sie müssen uns mit unserer Sünde konfrontieren, an der wir vielleicht noch festhalten, damit wir Buße tun und sie ablegen. Und wenn die Ältesten nicht zu dir kommen, dann heißt es nicht, dass du dich jetzt freuen darfst und du keine Sünde hast, sondern einfach nur, dass du sie vielleicht ganz gut verstecken kannst. Wir sehen aus unserem Predigttext, dass die Priester versagt haben, ihren Dienst an der Stiftshütte oder ihren Dienst am Volk mit der Opfergabe und der Verkündigung des Wortes nachzugehen. Und wenn wir die Aufgaben, die Gott uns gegeben hat, anschauen, dann sehen wir auch, dass wir oft darin versagen. Wenn es nicht so wäre, wenn die Priester vollkommen perfekt wären, dann hätte Gott nicht uns den treuen Priester geschickt. Und das ist der dritte und letzte Punkt, den uns der Predigttext hier gibt. Gottes wahrer und treuer Priester. Das genaue Datum, wann Malachi geschrieben worden ist, ist nicht ganz klar. Aber es könnte möglich sein, dass es vor dem Wirken Esras geschrieben wurde. Im Buch Esra erfährst du, dass Esra ein Priester war, der aus Babylon zurückgekehrt ist. Und in dieser Zeit, in dieser Rückkehr unter dem Volk Gottes, hat er diese Priesterschaft radikal reformiert. Er hat sie verändert. Die Neuausrichtung auf die Lehre des Wortes Gottes war für das Volk Gottes zur Zeit Esras ein zentraler Punkt. Und die Reformation schlechthin. Und wir sehen es auch in der Reformation von Martin Luther. Er hat das Volk Gottes zurück zur Wahrheit, zurück zum Wort Gottes geführt, das den Menschen in ihrer Sprache gepredigt werden sollte. Es ist möglich, dass Gott den Weg für diese priesterliche Reformation unter der Zeit Esras eben durch den Aufruf Malachis vorbereitet hat. Doch die Umkehr, die wir auch bei Esra und den ganzen Priestern sehen und lesen können, sie war nicht ausreichend. Sie war nicht genug. Denn was geschah nach Esra? Wir sehen wieder einen geistlichen Niedergang. Und wir sehen diesen geistlichen Niedergang zur Zeit Jesu. Die Priester und die ganzen religiösen Führer damals waren sehr darauf konzentriert, sich selbst zu verherrlichen. Sie waren scheinbar so gut in den Gesetzen, in dem Halten der Gesetze Gottes, dass sie noch mehr Gesetze gemacht haben, um ja diese auch zu halten. Und dadurch haben sie nur sich selbst die Ehre gegeben und nicht Gott. Sie haben nicht mal Jesus als den Sohn Gottes anerkannt. Diejenigen, die die Lehrer des Wortes Gottes sein sollten, versagten darin, das Wort Gottes in menschlicher Gestalt zu erkennen. Die Priester im Neuen Testament haben genauso versagt wie die Priester im Alten Testament zur Zeit Malachis. Und wenn wir über unsere Aufgabe als Priester sprechen, ich habe ja eingeleitet in 1. Petrus, sagt uns Petrus, dass wir auch ein königliches Priestertum sind. Wenn wir uns darüber Gedanken machen, über unsere Verantwortung, die wir als Kinder Gottes haben, dann werden wir unruhig. Ich meine, die meisten von uns halten sich vielleicht nicht selbst besonders gut als Botschafter Christi, was wir sein sollten. Und dann müssen auch wir bekennen, dass auch wir in unserer priesterlichen Aufgabe immer wieder versagen. Das bedeutet, dass wir einen wahren Priester brauchen. Wir brauchen einen Priester, der Gott treu fürchtet und verehrt und der Gottes Wort genau lehrt, ungeachtet der Personen, die vor ihm sitzen. Und als Malachi das Werk der Priester beschreibt, wechselt er auf einmal von der Mehrzahl in die Einzahl und er beschreibt einen idealen Priester und er nennt ihn ein Bote des Herrn der Herrscharen. Im Alten Testament werden die Priester normalerweise nicht so bezeichnet, Bote des Herrn. Häufiger waren die Boten des Herrn, wenn wir darüber lesen, Engelswesen. Wir lesen es ganz oft, der Bote des Herrn, wie er zu den Menschen gekommen ist und mit ihnen geredet hat und die Menschen hatten den Anschein, sie sprechen mit Gott selbst persönlich. Und das offenbart sich, oder der Nebel wird dann gelichtet in dem Kommen Jesu Christi. Jesus ist der Bote des Herrn. Er selbst, der Herr ist. Als Mensch gewordener Gottessohn kam er auf diese Erde und lehrte die Wahrheit über Gott selbst. Jesus lehrte mit Autorität, weil er nicht einfach nur ein weiterer menschlicher Leiter war, wie es die Priester damals, sondern er selbst ist Gesetzgeber. Er ist der große hohe Priester, der diesem levitischen Priestertum ein Ende gesetzt hat, weil er nämlich den Zweck dieser Priesterschaft erfüllt hat, indem er sich selbst hingegeben hat. Jesus, unser Priester, hebt den Fluch der Sünde und des Todes von uns auf, den wir verdient haben. Er hat den Preis bezahlt, den wir zahlen müssten. Und auch die Ämter und den Dienst, den wir als Kinder Gottes haben, die wir nicht erfüllen und immer wieder darin versagen, weil wir übermäßig Angst vor Menschen haben, über das Wort Gottes zu reden, Botschafter zu sein, selbst dafür hat Jesus bezahlt. Und war in diesem Bild oder ist darin auch ein wahrer und treuer Priester Gottes. In seinem Leben hier auf dieser Erde wandelt er in Ehrfurcht und Ehrerbietung vor seinem Vater. Seine Worte, die wir in der Bibel und der Schrift finden, waren wahre Lehre und Leben, verbunden mit Frieden und Aufruf zur Umkehr. Und dennoch hat er den Fluch getragen, für uns, die wir als Priester Gottes versagt haben. Er wurde aus dem Tempel entfernt, wo er als unser heiliger Hohepriester hingehört. Er wurde wie ein Abfall behandelt. Er wurde vor die Stadttoren gebracht. Er wurde an einen Ort der Schande gebracht. Er wurde verunreinigt und verspottet. Und er wurde öffentlich ans Kreuz hingerichtet. Und all das an unserer Stelle. Doch wir lesen genauso weiter im Neuen Testament, dass der Tote nicht festgehalten hat. Er ist auferstanden und wir lesen, dass dieser Hohepriester jetzt in der Gegenwart seines Vaters steht und weiter noch uns lehrt und durch das Wirken des Geistes uns verändert und umgestaltet in dieses königliche Priestertum, die wir sein sollten. Und je mehr wir uns mit dem Evangelium beschäftigen und uns darüber Gedanken machen, je mehr wir die Notwendigkeit sehen, dass wir versagen immer und immer wieder und dass wir eigentlich für unser Versagen die Schande verdienen sollten, doch dafür den Lohn Jesu Christi bekommen haben, nämlich für sein vollkommenes Werk auf dieser Erde, desto mehr weicht unsere Angst vor dem Menschen und wird zur Ehrfurcht vor Gott. Und wir müssen, oder jedem von uns sollte klar sein, dass es gibt niemanden, der so voller Sünde ist, dass das Evangelium ihn nicht erreichen könnte. Es gibt niemanden, der so wichtig und in so hoher Stellung ist, dass er diesen einfachen Ansprüchen dieses Evangeliums, dass er drüber steht. In Jesus Christus ist der Bote des Herrn gekommen. Jesus ist unser großer Hohepriester, der wahre und treue Hohepriester, der uns untauglichen Hohepriester darin qualifiziert, sein Wort und seine Gebote uns selbst, unseren Familien und den Menschen, die uns umgeben, zu verkündigen oder zu sagen, indem er selbst sein Leben geopfert hat. Und bis er wiederkommt, um uns zu sich heimzuholen, dürfen wir als Priester hier auf dieser Erde dienen und sein Wort verkündigen. Auch in unserer Schwachheit und in unserer Sünde, wenn wir darin versagen. Und das ist ein Trost, den wir als Priester Gottes haben. Lasst uns für diesen wahren und treuen Priester Jesus danken und ihn anbeten. Amen.